Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen das erste Mal hier bei uns auf dem Podcast Eine Halbzeit HSV. Mein Name ist Tim Ottenberg und ich grüße jetzt in den hohen Norden, ich lebe nämlich in Hannover, nach Lübeck, knapp an Hamburg vorbei, meinen Podcastpartner, mit dem ich dieses Projekt angehen werde, nämlich den lieben Ben Strebel. Ben, moin, wie geht's dir?
Moin Tim, schön von dir zu hören. Mir geht's gut. Liebe Grüße in den Süden, in Anführungszeichen, nach Hannover. Ich freue mich, dass wir in diesem Kontext hier zusammenkommen.
Ja, sehr gut. Ja, vielleicht nochmal kurz zwei Worte an die Hörer da draußen. Einmal, woher kennen wir beide uns? Was ist unser Hintergrund zum HSV? Und vielleicht auch, warum machen wir das jetzt hier? Noch ein HSV-Podcast, möchte man ja vielleicht sagen. Vielleicht erstmal kurz zu uns beiden. Ich glaube, man kann das sehr kurz halten, die Geschichte. Wir beide haben uns auf Arbeit kennengelernt und haben beim ersten Mittagessen mehr oder weniger zusammen rausgefunden, dass wir beide HSVer sind. Und seitdem ist daraus eine sehr gute Freundschaft entstanden, über die ich sehr glücklich bin, Ben. Und die jetzt den nächsten Twist kriegt mit diesem Podcast hier, kann man sagen.
Ja, so ist das. Ich kann mich an dieses Mittagessen auch noch gut erinnern. Und ich weiß nur noch, welches Spiel vorher am Wochenende stattgefunden hat. Weißt du es auch noch?
Ich weiß es nicht mehr, da musst du es mir jetzt nochmal erzählen kurz.
Das war ein 1:2, eine 1:2 Niederlage gegen den VfL Osnabrück. Eine ganz bittere Niederlage durch einen Elfmeter, ich glaube in der 88. Minute. Und da haben wir sozusagen unser Leid teilen können, damals beim Essen.
Ja, voll, voll. Ach, das war das Spiel mit dieser Super Omnia oder wie sie es da auf Latein geschrieben haben.
Der Riesen-Choreo auf der Nord. Richtig. Und da wurde richtig gute Leistung gebracht und auf dem Platz dann ja leider nicht so richtig gut.
Ja. Das war doch, war das nicht auch der Wendepunkt da in der Saison mit Steffen Baumgart? So ein bisschen ins Negative?
Ja, genau.
Ich glaube, ne?
Genau.
Mit einem Sieg wären wir damals ja, glaube ich, auf Platz 1 gesprungen.
Richtig.
Ja. Ja, und damit ist, glaube ich, schon was angedeutet, nämlich während ich dann und wann ins Stadion gehen kann zum HSV, wenn es bei mir passt oder ich an Tickets komme, bist du hier im Podcast die Stadionfront, wenn man so möchte. Du bist ja ein Dauerkartenbesitzer und hast ja jetzt auch deine Dauerkarte verlängert. Vielleicht auch ein bisschen schmerzlich, wie ich rausgehört habe, für 99 Euro mehr.
Ja, richtig.
Aber vielleicht kannst du ja mal so generell kurz deinen Bezug zum HSV erzählen.
Genau, also meine HSV-Biografie, Mitglied seit dem 1. März 1997. Ich sage bewusst mal nicht, wie alt ich bin. mein erstes Spiel war dann am 21. September 2003. Das war ein 2:1 gegen Hansa Rostock. Torschützen Bernardo Romeo und Bastian Reinhardt. Und genau, seitdem sehr, sehr oft im Volkspark gewesen. Habe da von Arsenal bis Aue, von ja, Weltklasse bis Wahnsinn vieles gesehen. Und die Tage, an denen ich es aber bereut habe, HSV-Fan zu sein, die sind auf jeden Fall in der Unterzahl. Und mich hat es immer begeistert, wie lebendig das Umfeld des Vereins trotzdem immer geblieben ist. Und genau.
Ja, sehr gut. Und dann vielleicht noch kurz zwei Sätze zu mir. Also bei mir liegt es in der Familie, bei dir glaube ich auch, ne? Ich glaube auch, dein Papa ist auch großer HSVer.
Korrekt.
Ich weiß das ja. Wir waren ja auch schon zusammen im Stadion.
Absolut.
Letzte Saison in Hannover, beim Auswärtsspiel, auch nicht so eine gute Erinnerung, wenn man ehrlich ist. Und wir waren zusammen beim Frauenspiel gegen Werder Bremen. Das Ergebnis war nicht so toll, aber das Event drumherum, wirklich eine tolle Sache. Kommen wir vielleicht mal in einer der anderen Folgen zu. Nee, vielleicht zu mir noch kurz. Mein Vater ist sehr großer HSV-Fan, hat eine ähnliche Reise durch wie du. Mein Vater, wenn man das so ein bisschen deine Alliteration aufgreift, hat mein Vater die Reise von Athen bis Aue. Im Fansein. Mein Vater hat dann schon die Champions League miterlebt. Und meine HSV-Fanzeit fing dann so an mit, ja, eher so mit dem Downfall, mit den Werder-Jahren. Und dann, da war ich auch noch nicht so krass als Fan involviert, da war es eher so als kleines Kind, bin bisher auch ein paar Jahre jünger. Als kleines Kind guckt man dann halt mit, weil Papa guckt, ne? Aber das waren noch die Jahre, wo wir uns doch auf Augenhöhe Duelle mit den Bayern geliefert haben. Und so richtig fing mein Herz für diesen Verein erst an zu schlagen, mit den Jahren, wo es dann einfach auch qua meines Alters, weil ich dann älter wurde und das alles ein bisschen mehr gerafft habe, wo es dann der Downfall, kann man sagen, begonnen hat. Also ich habe im Endeffekt von der guten Zeit, zumindest mit so einer vollen Fanseele, relativ wenig leider mitbekommen. Und habe dann eher jetzt so die schlechteren Jahre erlebt. Muss aber auch sagen, vielleicht aus meiner Fansicht, dass dieses Image des gefallenen Riesen auch immer was war, was dann ganz stark diese Verbindung zu diesem Verein für mich geprägt hat. Und dieser Wunsch, den wieder erfolgreich zu sehen, was ja jetzt dann an diesem Wochenende, oder nicht an diesem Wochenende, was dann vor 3 Wochen, ungefähr 4 Wochen, dann auch passiert ist. Ja, vielleicht da kurz die Frage an dich noch, Bent. Wie oft denkst du noch zurück an den 10. Mai?
Ja, also wir haben eben über Ticketpreise gesprochen und ich habe heute war das, glaube ich, gelesen, dass das Spiel gegen Ulm, das wird bis auf längere Zeit das teuerste ASV-Spiel gewesen sein, das man hätte besuchen können. Selbst das Spiel gegen die Bayern in der kommenden Saison, das wird nicht so teuer sein wie gegen Ulm. Aber ich glaube, dass man niemanden finden wird, der es bereuen wird und sagen wird, es war mir zu teuer, oder der es bereuen wird, dass er da gewesen ist. Denn ja, das war ein One-in-a-Lifetime-Erlebnis, da aufzusteigen. Und ja, bei mir halt es immer noch so ein bisschen nach, ganz ehrlich.
Ja, geht mir 1:1 genauso wie du. Wir hatten ja in dem Moment auch beruflich miteinander zu tun, die Tage danach. Und du hast es ja an meiner Stimme schon gemerkt und ich erzähle es den Zuhörern da draußen jetzt auch. Ich hatte, glaube ich, 3 Tage keine Stimme mehr in den Seminaren, die wir zusammen besucht haben. Also es waren lustige Seminare dann danach, aber es war mir jedes Stimmenband, was ich mir da wahrscheinlich gerissen habe, für die paar Tage war es mir wert, wie du schon sagst. Unvergleichliches Event. Und im Vergleich zu mir hast du es ja auch runtergeschafft auf den Rasen, ich ja leider nicht, weil ich im Oberrang war und dann die Ordner mich nicht mehr reingelassen haben. Aber es ist, glaube ich, ein Tag, der uns lange in Erinnerung bleiben will und der vielleicht auch so eine kleine emotionale Initialzündung war, um jetzt mal die Überleitung zu schaffen, warum wir beide das hier machen. Wir haben schon länger, kann man sagen, hinter den Kulissen überlegt, ob wir es machen sollen oder nicht, waren uns unsicher, ob das was wird und haben jetzt uns einfach entschieden, das jetzt mal zu machen, haben gesagt, jetzt ist der Moment, der HSV ist wieder da und mit ihm ist dieser und wollen so ein bisschen unsere Fanleidenschaft hier in diesem Podcast teilen, aber auch dadurch, dass wir uns sehr viel mit diesem Verein beschäftigen. Ich glaube, wir beide können sagen, wir beschäftigen uns jeden Tag mit dem HSV, lesen Artikel, sind im Internet unterwegs, in Social Media. Also wir beschäftigen uns wirklich viel mit diesem Verein und wollen dementsprechend auch unsere Expertise, die wir uns dadurch irgendwie auch erlesen haben, hier mit einstreuen. Das soll so eine Mischung sein aus einem emotionalen Fan-Talk und der richtigen fachlichen Expertise. Das ist unser Ziel. Und der Name Eine Halbzeit HSV, kann man ja auch sagen, ist mehr oder weniger als Programm auch gemeint. Wir wollen hier ungefähr in der Länge einer Fußballhälfte, also 45 Minuten, peilen wir an pro Folge. Vielleicht gehen wir mal drüber in eine Nachspielzeit, vielleicht pfeift der Schiri auch mal früher ab. Hat es ja auch im echten Fußball schon gegeben. Ich erinnere da an ein Afrika-Cup-Spiel. Ich weiß nicht, ob sich alle da draußen dran erinnern werden, aber es gab mal ein Afrika-Cup-Spiel vor ein paar Jahren zwischen Tunesien und ich glaube Ghana, wo der Schiedsrichter, ich glaube, 5 Minuten zu früh abgepfiffen hat, das Spiel. Also auch das kann hier passieren durchaus, je nachdem, wie es die Themen hergeben. Heute haben wir auf jeden Fall ein kleines, buntes Programm für euch zusammengestellt. Hast du noch was, was du loswerden willst, bevor wir inhaltlich werden, Ben? Ben schüttelt den Kopf. Das heißt, wir fangen an und wir werden erstmal sportlich. Es gab, finde ich, würde ich sagen, 2 große Nachrichten diese Woche bisher. Die eine neben dem Platz, die eine auf dem Platz. Und ich würde mit der auf dem Platz anfangen. Nämlich Nicolai Remberg wechselt von Holstein Kiel zum Hamburger Sportverein. Der Transfer ist fix. Nachdem der HSV am Freitag schon angedeutet hat, dass sie es gleich posten, dann den Post zurückgenommen hat und uns das ganze Wochenende hat zappeln lassen bis zum Montag, ist Nicolai Remberg jetzt da. Ist ein 8er bzw. 6er, ist 24 Jahre alt. Vielleicht erstmal kurz ein paar Daten ziehen, bevor wir in die Diskussion kommen. Hat den Spitznamen Rambo wegen seiner robusten Spielweise. Klaus Koster hat über ihn in einem Interview gesagt, ist ein körperlicher Spieler, intensiv, zweikampfstark und laufstark. Das ist so das, was wir erwarten können. Jetzt interessiert mich natürlich, Bent, wie findest du Rambo? Hast du Bock auf Rambo? Hast du weniger Bock? Meinst du, der hilft uns? Erzähl einfach mal frei von der Leber weg.
Also als ich zuerst gehört habe, dass er kommt, muss ich sagen, war ich jetzt nicht zu 100% begeistert. Wenn ich so auf die vergangene Saison schaue, haben wir, glaube ich, im Kader andere Baustellen als jetzt auf der 6 oder auf der 8. Aber wir haben dann ja darüber auch diskutiert und ich habe mir das Spielerprofil noch mal ein bisschen genauer angesehen und ich glaube, dass er uns gerade durch seine aggressive Spielart, durch seine sehr körperliche Spielart in der Bundesliga auch weiterhelfen kann. Und wenn man auch schaut, gegen welche vermeintlichen Konkurrenten sich da so im Rennen um Rambo auch durchgesetzt haben soll, kann man sagen, da geht es schon auch ein begehrter Spieler zum HSV.
Ja, absolut. Vielleicht da nochmal für den Kontext. Bremen und Union waren es, glaube ich, richtig? Die sich, also Bremen bin ich mir ziemlich sicher, bei Union Fragezeichen, die sich mit ihm befasst haben. Ich gebe dir bei allem, was du gesagt hast, recht. Ich glaube auch, dass der uns helfen wird, dass es wurde ja schon vor der Transferphase gesagt, wir wollen athletischer, körperlicher, schneller werden in allem. Und aus diesem Zweitligakader einen kompetitiven Bundesliga-Abstiegskampfkader machen, weil ich glaube, da sind wir und die Zuhörer da draußen uns alle einig. Wir werden jetzt nicht direkt um den Europapokal mitspielen, sondern es wird eher erstmal um Platz 15 gehen. Und ich glaube, dafür ist Remberg ein guter Spieler durch seine robuste Art. Das könnte, glaube ich, so ein richtig ekliger Spieler werden. Ich würde ihn auch mit Meffert vergleichen. Ich habe mir nämlich mal seine Heatmap und seine Stats angeguckt. Die würde ich jetzt hier auch mit dir und den Zuhörern teilen. Also man kann sagen, wenn man sich seine Heatmap anguckt, dass er sich schon von Box to Box bewegt. Er ist zwar von seinem Skillset jetzt nicht der klassische Box-to-Box-Spieler, eher jemand, der eher in der eigenen Hälfte bleibt, aber auch bis an die Strafraumkante des Gegners geht, bewegt sich zentral vom Tor über die ganze Breite des Strafraums ungefähr auf dem Feld. Bleibt eher in der eigenen Hälfte. Und wie gesagt, geht halt manchmal aber auch bis zur Strafraumkante mit. Ich habe das mal verglichen mit den Heatmaps von Ludovit Reis und von Jonas Meffert. Da muss man sagen, dass der Jonas Meffert vor allem sehr ähnlich war in der zweiten Liga. Was mir bei der Heatmap einfach nur von Jonas Meffert im Vergleich aufgefallen ist, wie viel Jonas Meffert einfach läuft. Weil die Heatmap einfach eigentlich im Mittelfeld nur tiefrot war. Was ja bedeutet, dass Jonas Meffert eigentlich überall immer ist auf dem Feld eigentlich. Und Ludovit Reis zum Vergleich, um das vielleicht auch mal so ein bisschen den Zuhörern da draußen deutlich zu machen, da ist der Unterschied vor allem, dass Ludovit Reis noch mehr ins letzte Drittel, also in den Strafraum und den Bereich um den Strafraum herum einstößt und da seine Laufwege sucht, also eher offensiver denkt. Ja, vielleicht kann man vielleicht noch statmäßig zu ihm sagen. Er ist wenig herausragend offensiv, ehrlicherweise. 1,15 XG pro Spiel durchschnittlich. Nee, andersrum. Er hat 1,15 XG und pro Spiel kommt er durchschnittlich auf nicht mal einen Abschluss. Also das ist jetzt kein direkter Reißersatz, kann man sagen. Aber wie du schon gesagt hast, er ist defensiv stark. Er klärt durchschnittlich 3 Bälle pro Spiel. Ich habe das mal verglichen mit dem wahrscheinlich mitbesten reinen Sechser der Liga. Das ist für mich, also Joshua Kimmich habe ich hier rausgenommen aus der Liste. Ich habe es mal verglichen mit Angelo Stiller. Und dann habe ich noch Tom Kraus hinzugezogen, jemanden, der bei einer Mannschaft gespielt hat mit dem VfL Bochum, die sich in einer ähnlichen Tabellenregion bewegt hat, wie wir das wahrscheinlich tun werden und wahrscheinlich auch ähnlich von der Spielweise spielt, wie wir das jetzt in der ersten Liga tun werden. Angelo Stiller klärt nur 1,5 Bälle durchschnittlich pro Spiel und bei Tom Kraus sind es durchschnittlich sogar nur 1,2. Also da sticht er sogar positiv heraus. Er ist zweikampfstark, er gewinnt 50% seiner Zweikämpfe am Boden, 62% seiner Zweikämpfe in der Luft. Auch da habe ich es mit Angelo Stiller verglichen. Stiller gewinnt 61% am Boden, also jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mehr. Aber Stiller ist nicht so kopfballstark wie Rambo. Also Rambo gewinnt deutlich mehr. Stiller gewinnt nur 44% seiner Zweikämpfe in der Luft, während Remberg 62% gewinnt. Und er ist physisch, das hast du auch schon richtig gesagt. Er kommt auf 1,3 Fouls pro Spiel und hat 11 gelbe Karten gesammelt. Also ich glaube, ich würde mich interessieren, wie du das siehst. Wir kriegen hier, glaube ich, einen richtigen Brecher, oder?
Ja, ich denke so an Daniel El Fadli, der ja, glaube ich, auch ein Sammler von gelben Karten ist. Die beiden zusammen auf der Doppel-Sechs, also gegen die beiden würde ich ungern spielen wollen. Ich glaube, die hast du echt beide lieber in deinem Team als im gegnerischen Team. Auf der anderen Seite, ich glaube, er hat jetzt in diesem Fragenformat beim HSV gesagt, der beste Spieler auf seiner Position sei Toni Kroos, was er dafür sprechen würde, dass er jetzt nicht auf der 6, sondern sich vielleicht auch selbst eher auf der 8 sehen würde. Ich sehe ihn in unserem Gefüge eher in einer zerstörenden Funktion als eher in einer kreierenden Funktion. Und würde, glaube ich, auch denjenigen sagen, das ist jetzt ein direkter Reißersatz, falls er denn gehen sollte, ein bisschen widersprechen wollen. Ich denke, das ist eher ein anderer Spielertyp.
Ja, voll, da bin ich bei dir. Da können wir vielleicht dann jetzt nochmal dazu kommen, wie passt der in den Kader? Ich würde erstmal mit meiner Meinung anfangen. Ich finde, er ist erstmal von seinem Profil eine gute Ergänzung zu dem, was wir schon haben. Du hast mit Meffert schon einen ähnlichen Spielertyp wie Remberg, der aber nicht diese Athletik mitbringt. Auch vielleicht auch quasi seines Alters schon nicht mitbringen kann. Du hast mit Poreba so jemanden, ich mag Lukas Poreba sehr, aber er ist halt auch irgendwo nicht Fisch, nicht Fleisch. Also er kann alles so ein bisschen, aber nichts jetzt so krank gut. Er ist so ein richtiger Arbeiter, finde ich irgendwie. Ludovic Reis, brauchen wir nicht drüber reden, hat seine Stärken eher im Spiel mit Ball und nach vorne. Und du hast den Daniel Efatli, der halt so der klassischste Sechser, glaube ich, ist vom Gesamtset in unserem Team, mit Meffert vielleicht noch zusammen. Und ich finde, da ist Remberg meiner Meinung nach eine gute Ergänzung, weil er sowohl eine gewisse Athletik mitbringt, die die anderen auf dieser Position, vielleicht Reis ausgenommen, alle nicht haben. Auch ein Efatli, den ich auch sehr mag. Ich trage hier auch gerade für die Zuhörer ein Efatli-Trikot.
Siehst wunderschön darin aus.
Ja, danke dir, danke dir. Nee, aber der hat das ja auch nicht. Also der hat ja auch nicht diese überbordende Athletik, die jetzt so krass ist, dass man sich denkt, boah, was ein Top-Athlet. Und ich glaube, allein damit wird er uns schon sehr helfen, weil du in der Bundesliga ist alles viel schneller, viel athletischer. Da musst du einfach solche Spieler haben. Siehst du das auch so oder würdest du mir widersprechen?
Nee, schon. Also ich denke. Ich habe jetzt ein paar Spiele von Holstein Kiel in der letzten Saison gesehen und er ist mir da, muss ich ehrlich sagen, nicht so positiv aufgefallen, wie das jetzt zum Teil auch zu lesen war. Also einer der besten Spieler bei Holstein in der vergangenen Saison. Also da hätte ich vielleicht andere gesehen. Auf der anderen Seite, er ist Stammspieler gewesen. Er hat schon eine Saison in der Bundesliga gespielt. Und vielleicht kann er auch so ein bisschen ja, lernen aus den Fehlern, die jetzt in Kiel gemacht wurden, mit dem direkten Wiederabstieg mitbringen. Und vielleicht auch denjenigen, die jetzt noch nicht in der Bundesliga gespielt haben, sagen, ja, so oder so klappt es auf jeden Fall schon mal nicht. Ja, deswegen, die Wahrheit liegt, denke ich, auch bei Rembeck auf dem Platz. Da sollte man ihm auf jeden Fall eine Chance geben, egal wie jetzt die letzte Saison bei Kiel abgelaufen ist.
Ja. Hältst du eine Systemumstellung jetzt auf Doppelsechs mit Remberg für möglich?
Ja, ich habe es ja gerade schon so mit Fadli ein bisschen ins Spiel gebracht. Müssen wir, glaube ich, abwarten, ob der dann doch wieder in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen soll oder muss. Grundsätzlich bin ich ein Freund davon, so zwei Abräumer vor der Kette zu haben. Ich denke, das wird dann ja auch wirklich an der Kaderplanung, an der weiteren Kaderplanung hängen.
Ja, voll. Bin ich voll bei dir. Ich würde das komplett so unterschreiben, dass man auf Elfadli warten muss. Ich glaube, wir sind uns auch einig, da kommen wir nachher noch zu, oder können wir jetzt noch kurz zumindest das schon mal anreißen, finde ich. Weil du hast es ja richtig gesagt, es ist nicht der erste Need, der jetzt hier gerade erfüllt würde. Ich glaube, wir beide haben da schon oft gesprochen, deswegen brauchen wir da jetzt, glaube ich, nicht ausdiskutieren, aber einfach das, so wie wir es sehen, dass Rechtsverteidiger und Innenverteidiger die krasseren Needs sind, ehrlicherweise, um auf Bundesliga-Niveau mithalten zu können. Remberg war jetzt natürlich wahrscheinlich schneller zu haben als die Spieler, die man vielleicht noch auf dem Zettel hat für Rechtsverteidiger und Innenverteidiger, die wir vielleicht auch noch gar nicht mitkriegen von draußen, wenn man ehrlich ist. Da läuft ja auch vieles im Hintergrund ab, weil er halt einfach diese Ausstiegsklausel hatte und man nicht mit Holstein Kiel verhandeln musste, sondern einfach die Klausel gezogen hat und mit Remberg verhandelt hat und mit dem Spieler verhandeln, der zu dir möchte. Man hat ja auch gehört, dass Polzin wohl auch Remberg gesagt hat, dass er auf ihn setzen möchte und dass er auch spielen soll, was ja auch dann Sinn ergibt, wenn du ihn holst, dass du da halt einfach viel schnellere Gespräche hattest als bei anderen. Deswegen, ich bin voll bei dir zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ist nicht unser Top-Need. Die sehen wir woanders, da sind wir uns einig. Aber ich finde, er ist eine Top-Ergänzung für unser Mittelfeld. Selbst wenn Reis geht, brauchen wir natürlich wen anderes dann noch als Ersatz, aber ich kann mir, wenn Reis geht und wenn Elfadli ins zentrale Mittelfeld rutscht, auf jeden Fall eine Umstellung auf eine Doppelsechs mit Remberg und daneben Elfadli oder Meffert, vielleicht auch je nach Gegner. So, also ich glaube, wenn du vielleicht gegen den Borussia Dortmund und den Bayern München spielst, würde mich auch interessieren, gleich wie du das siehst, sehe ich vielleicht sogar eher einen Meffert neben dem Remberg, weil du deutlich tiefer stehen wirst und Elfadli ja doch eher immer noch diesen Drang nach vorne hat. Den hat er ja, das hat er uns ja wunderbar bewiesen beim Ulm-Spiel, dass er als Innenverteidiger auf einmal in feinster Stürmermanier, es war dann auch das 6-1, von daher, das sei es ihm verziehen. Aber er hat schon immer diese wilden Ausflüge, oder nicht, Elfadli? Wie siehst du das?
Ja, absolut. Also er hat seinen Job in der Innenverteidigung grandios gemacht. Ich glaube, da sind wir uns einig. Da sind sich
Ja,
auch alle
voll.
HSV-Fans einig. Aber Ja, diese Ausbrüche muss man ihm dann, glaube ich, auch die muss man ihm dann auch gewähren. Also, wie viele Tore hat er gemacht? Zwei oder drei hat er, glaube ich, gemacht.
Ja,
Für einen
genau.
Innenverteidiger in Anführungszeichen ist das eine Top-Quote. Nee, gerade diese einleitende, diese kriegenden Momente, die haben wir jetzt von ihm noch nicht so oft gesehen. Könnte mir gut vorstellen, dass es dann in der neuen Saison anders sein wird.
Und was man bei Rembeck vielleicht noch als letzten Punkt sagen kann, der ist vier, ich habe es am Anfang gesagt, der ist 24. Das heißt, du hast ihn jetzt für 2,1, kann mit Boni, die in der Klausel wohl schon mit drin waren, auf 2,4 ansteigen, maximal. Aber du hast einfach einen entwicklungsfähigen Spieler, den du auch gewinnbringend verkaufen kannst, theoretisch in 2, 3 Jahren, wenn das funktioniert. Ehrlicherweise. Und das ist, finde ich, das System, mit dem der HSV arbeiten muss. Das ist das, womit der HSV wirtschaften muss. So muss man es machen. Junge Spieler holen mit Entwicklungspotenzial, die die Liga schon kennen oder die auf einem ähnlichen Niveau schon mal performt haben, in einem anderen Land vielleicht. Und die du für gutes Geld weiterverkaufen kannst, theoretisch. Weil wir sind uns einig mit den Jonas Meffert, Sebastian Schonlaus und wie sie nicht alle heißen bei uns im Kader, die alle verdiente Spieler sind. Das möchte ich hier nicht denen absprechen, um Gottes Willen. Das sind alles mit die Aufstiegshelden. Aber du wirst mit denen nicht mehr die großen Millionen machen, wenn die irgendwann den Verein verlassen. So, und da brauchst du halt andere Spieler, mit denen du es tun kannst. Und da hast du mit Rembeck auf jeden Fall auch eine Art von Wertanlage jetzt geschaffen, ehrlicherweise. Wenn der funktioniert, den vielleicht in 2, 3 Jahren an den nächsten Verein in der Hackordnung der Bundesliga, wer auch immer das dann sein wird, das verändert sich in der Bundesliga ja aktuell auch immer wieder, oder im Ausland weiter zu verkaufen.
Ja, absolut. Bisher ist sein Karriereweg ja eigentlich auch, er geht die Leiter hoch, ne? Münster, Kiel, Hamburg ist für mich jetzt dann auch die nächstgrößere Nummer für ihn. Und er wollte ja offensichtlich auch unbedingt zum HSV kommen. Deswegen, das sehe ich schon genauso wie du.
Ja, absolut. Und ich finde es auch immer interessant zu sehen, wie unter dem Post vom abgebenden Verein reagiert wird. Und da waren sehr viele Kieler sehr traurig. Und einige Kieler auch, haben auch sowas geschrieben wie Glückwunsch HSV zu dem Spieler oder so. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, ehrlicherweise.
Das stimmt. Auf der anderen Seite, er ist auch ein Aufstiegsheld für die, ne? Also,
Ja.
ich glaube, wir würden jedem, der irgendwie in der Aufstiegsmannschaft eine Rolle gespielt hat, auch nachtrauern, egal wo der jetzt hingeht.
Ja, das müssen wir, wenn es schlecht läuft, früher oder später auch. Da kommen wir nachher zu, am Ende der Folge. Gut, dann kommen wir. Ich habe es ja vorhin so angeteased. Es gab eine große News auf dem Platz. Das war Nicolas Remberg, den wir ja jetzt für beide für gut befunden haben. Uns einig sind, dass wir andere Needs noch angehen müssen im Kader, aber dass Nicolas Remberg und Nikolai, ich weiß gerade nicht, warte.
Nikolai, ja.
Nikolai, nicht Nicolas, genau. Nikolai Remberg auf jeden Fall uns helfen wird. Die zweite große News, die war neben dem Platz und die ist auch noch sehr hypothetisch. Deswegen direkt vorher der Disclaimer: Wir werden kurz über das Thema sprechen, weil es halt einfach ein großes Thema ist, gerade in der HSV-Bubble. Wir werden es aber nicht so stark kommentieren, wie wir das jetzt bei Remberg gemacht haben, weil da einfach noch viel in der Schwebe ist und wir erstmal abwarten wollen, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen und Monate entwickelt. Und wenn irgendwann der Moment kommt, und ich glaube, der wird früher als später schon in diesem Jahr kommen, ehrlicherweise, oder im nächsten Jahr, dann werden wir da genauer drüber reden. Es geht nämlich um die News, dass die Stadt Hamburg vorhat, zusammen mit dem HSV im Volkspark auf dem Gelände des einen Autoparkplatzes ein neues Stadion zu bauen. Und das soll passieren im Zuge, vielleicht kurz ein paar Fakten, um das einzuordnen, für die, die es nicht so wirklich mitbekommen haben. Das soll passieren im Zuge der Olympia-Bewerbung für 2040 und 44, glaube ich. Oder war es 42? 44 war es, ne? Genau. Da soll ein neues Stadion im Volkspark entstehen. Geplant ist erstmal eine Multifunktionsarena und ein Leichtathletikstadion mit 60.000 Plätzen. Also mit Tatanbahn. Auch ohne den Olympiazuschlag soll das passieren. Nach Olympia, sofern es stattfindet, soll die Arena zu einem reinen Fußballstadion umgebaut werden. Und da kann man nicht genau sagen, wie viele Plätze das dann genau werden. Man hört Zahlen von 70.000 bis 75.000, habe ich jetzt gelesen. Und der Plan der Stadt ist, dass für Heimspiele des HSV, für internationale Fußballspiele, also dann wahrscheinlich Länderspiele wieder, Konzerte und, was ich interessant fand, war die Aussage, Breitensport unter der Woche zu nutzen. Also spielt dann auf einmal Altona in dem Stadion, oder? Genau, Hintergrund, warum der HSV sich überhaupt dazu entschieden hat, das zu machen. Das Volksparkstadion wird bis laut Finanzvorstand Huber bis in die 40er, 50er Jahre dieses Jahrhunderts stark sanierungsfähig sein und sich kostentechnisch nicht mehr rentieren, das zu sanieren. Und es wurde gelobt von Seiten der Verantwortlichen vom HSV, dass der HSV aktiv in die Planung eingebunden werden soll und es eine zukunftsfähige Heimstätte sein soll. Auf der anderen Seite hört man aber auch aus der Hamburger Politik schon Stimmen, die sagen, ey, wir werden jetzt nicht dem HSV da ein Stadion hinstellen. Einfach für nix, für gratis. Und vielleicht kann man kurz sagen, Bent, wenigstens, wie du emotional generell zu dem Thema, ob du da emotional eine Meinung hast zu dem Thema, einen Volkspark verlassen, der dann ja vielleicht auch abgerissen wird, wir wissen es ja noch nicht, und in ein neues Stadion zu ziehen. Siehst du da positive Seiten? Hast du da vielleicht auch Bedenken?
Also gerade nach dieser Aufstiegsnacht gegen Ulm, also diese Vorstellung ist für mich so ein bisschen surreal. Also zu sagen, der HSV spielt da nicht mehr im neuen Volkspark. Ich glaube, jeder, der irgendwie an den HSV denkt, denkt irgendwann auch an den neuen Volkspark. Mich hat die Meldung auch ein bisschen überrascht. Ich hatte auch den Eindruck, die Kollegen, auch die Hamburger Kollegen, hat es so ein bisschen überrascht. Also die hatten das ja vergangenen Samstag vorgestellt. Es war so Teil dieser Olympiapräsentation. Und dann kam das eher so nach und nach kam das dann, oh ja, da steht da offensichtlich auch noch mit drin, dass dem HSV da eventuell ein neues Stadion in Aussicht steht. Ja, emotional, ich kann mich mit dem Gedanken noch nicht so anfreunden. Ich würde auch sagen, wenn es dann am Ende in Anführungszeichen nur 60.000 sind, also von 57.000 auf 60.000, ist es für mich nicht der große Sprung. Wenn man dann sagt, okay, man baut dem HSV da ein Stadion oder man baut für den HSV da ein Stadion, das 75.000 Zuschauer fasst. Ich meine, dann ist es eine andere Sache. Aber jetzt erstmal so also du hattest nach meinen Emotionen da gefragt. Ich kann mich damit, glaube ich, nicht so gut anfreunden. Wie sieht es bei dir aus?
Ha, schwierig. Also ich bin ähnlich hin und her gerissen, ehrlicherweise, wie du. Wenn es wirklich so ist, dass es aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll ist, vertraue ich den Entscheidern erstmal in dieser Aussage grundsätzlich, wobei man bei diesen Entscheidern ja auch immer sagen muss, dass die halt auch viel Politik machen, ne? In ihren Aussagen halt einfach Vereinspolitik. An sich muss man natürlich sagen, die Vorstellung von einem 75.000-Mann-Stadion, was dann ja ein Top-3-Stadion in Deutschland wäre, vergleichbar mit der Allianz Arena und dem Signal Iduna Park, das klingt erstmal im Vakuum betrachtet super sexy.
Das
Sage ich
klingt
ganz
gut.
ehrlich, wie es ist.
Und der HSV
Ja?
würde es auch füllen, denke ich, ne? Also,
Absolut.
wenn man sich anguckt, wie der Run auf die Tickets momentan aussieht,
Voll.
das wird nicht aussehen wie in Berlin, sage ich jetzt mal, wo du mal auf die Auswärts-Crowd hoffen müsstest. Genau.
Ich habe halt ein paar Bedenken, ehrlicherweise, die ich jetzt vielleicht auch noch kurz anreißen möchte. Das erste ist, finanziell, wie läuft das mit den Kosten? Es gab Vereine in Deutschland, die haben neue Stadien gebaut. Liebe Grüße in dem Fall ganz in den Westen nach Alemannia Aachen zum Beispiel. Und die hat das komplett kaputt gemacht. Und wir haben mit dem HSV auch genug unruhige Jahre erlebt, um uns, glaube ich, alle einig zu sein, dass wir diese Jahre so schnell nicht wieder erleben wollen und dass wir alle ganz froh sind, dass wir jetzt gerade in verhältnismäßig ruhigen Fahrwassern sind. Vor allem, wenn man zu so Vereinen rüberguckt, und sag das jetzt ohne jede Häme, wie zum Beispiel Schalke 04. So. Also ich bin froh, dass wir nicht mit diesen Verbindlichkeiten in der zweiten Liga immer noch rumdümpeln wie die großen Schalker. Da habe ich Angst. Ich würde jetzt einfach kurz alles runter und dann übergebe ich an dich nochmal, Bent.
Ja, mach mal.
Ich habe Bedenken beim Umbau. Es gibt Beispiele. Stuttgart ist für mich ein positives Beispiel. Und auch Werder Bremen, muss man sagen, auch wenn wir natürlich als HSVer so eine Beziehung zu Werder Bremen haben. Aber man muss ihnen natürlich lassen. Sie haben es gut hinbekommen, die Tatanbahn aus dem Weserstadion zu entfernen und das umzubauen. Stuttgart genau das Gleiche. Aber ich zum Beispiel war vor 3 Jahren bei West Ham United, die ja im alten Olympiastadion in London spielen. Und das war auf dem Oberrang gar überhaupt nicht angenehm, da zu sitzen. Du warst mega weit weg, weil es ja der Oberrang so gebaut war, dass du theoretisch eine ganze Tatanbahn im Blick haben kannst. Das heißt, relativ in die Länge gezogen nach hinten. Die Stimmung kam überhaupt nicht auf in diesem weiten Rund. Und es sieht optisch halt einfach auch hässlich aus. Also wer das Stadion nicht kennt, googelt mal das Stadion von West Ham United. Das ist optisch keine Augenweide. Ehrlicherweise. Und wenn wir das bekommen, weiß ich nicht, dann vermisse ich den Volkspark schon sehr. Und der dritte Punkt ist genau das, was du sagst. der Volkspark ist halt unser Stadion, ne? Nicht nur emotional, sondern auch verbrieft. Das ist das Stadion des HSV. Da sind wir kein Mieter, das gehört uns. Und ich habe halt einfach super viele Fragen im Hinterkopf. Müssen wir auf einmal Miete bezahlen wieder als Verein, was dann auch wieder das Finanzielle ist, ne? Dürfen wir da in der Kurve, darf die Kurve das da alles vollkleistern mit ihren Wandtattoos, mit Stickern und so? Oder wird dann gesagt, nee, der HSV ist da nur so ein Gast, so wie 1860 in der Allianz Arena war? Und ich finde, das muss erstmal geklärt werden, bevor wir sagen können, das ist eine gute Idee oder das ist eine schlechte Idee. Und tendenziell tendiere ich auch eher zu dir, dass es mich nicht so 100% positiv aussehen. Also ich laufe jetzt nicht seit 5 Tagen hier durch meine Wohnung und denke mir, boah, wie toll, wir bauen ein richtig geiles Stadion. Oder? Geht dir wahrscheinlich ähnlich, ne?
Nee, absolut. Und es ist auch noch so weit in der Zukunft, ne? Also
Ja.
Nach 2040 ist er, glaube ich, kolportiert. Aber das, was du mit der Fankultur gesagt hast, ist eigentlich auch ein guter Punkt, hatte ich vorher noch gar nicht drüber nachgedacht. Das wäre natürlich in einem Stadion, in dem du nicht Eigentümer bist oder zumindest anteilig Eigentümer bist, wäre das natürlich ein Problem.
Ja, voll. Gut, dann würde ich sagen, halten wir das erstmal so fest. Wir sind dem Ganzen eher negativ eingestellt im Sinne von, dass wir finden, dass es zu viele Fragezeichen jetzt gerade auch gibt. Denke mal, man kann aber auch sagen, wenn die geklärt werden und so geklärt werden, dass es auch sinnvoll klingt, dann wären wir beide auch dem Ganzen positiver gegenüber. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir und auch alle HSVer da draußen, vielleicht auch der Appell, sollten das Ganze erstmal die Mühlen ein paar Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre mahlen lassen, bevor wir da entscheiden, ob das jetzt, und nicht in so einen Aktionismus verfallen, zu sagen, das ist richtig toll oder das ist richtig schlecht. Und sollten auch so ein bisschen die sportliche Entwicklung des Vereins abwarten, ehrlicherweise, und uns dann entscheiden, ist das was oder ist das nichts. Und bis dahin wird das Thema wahrscheinlich immer wieder hochschwappen, weil es natürlich auch ein schönes Medienthema ist, weil sich da ständig wahrscheinlich auch irgendein Politiker zu äußern wird zu dem Thema oder irgendein HSV-Verantwortlicher. Das Abendblatt führt ja jetzt auch gerade zum Beispiel Interviews mit den 3 Präsidentschaftskandidaten und da war das jetzt direkt im ersten Interview auch ein großer Themenblock. Also und wird wahrscheinlich auch in den anderen beiden Interviews, die jetzt über den Laufe der Woche rauskommen, auch noch ein großer Themenblock sein. Also das Thema wird es nie loslassen. Wir beide vom Podcast werden, glaube ich, jetzt erstmal, so kann man es kommunizieren, die Linie fahren, dass solange da nicht klare Fakten geschaffen werden, wie das Thema erstmal nicht mehr weiter wirklich behandeln werden, ehrlicherweise. Und einfach erstmal die Füße stillhalten und abwarten, wie sich das Ganze entwickeln wird. So, wenn ich es auf der Uhr richtig sehe, haben wir noch ungefähr 12 Minuten. Wir haben ja hier ein bisschen Vorlauf gehabt in Teams, wo wir sprechen. Kommen wir nochmal zu Transfergerüchten, sowohl zu als auch Abgänge. Ich habe dir schon angekündigt, Bernd, ich habe ein kleines Minispiel vorbereitet. Und zwar werden wir jetzt über Gerüchte sprechen, was Abgänge betrifft und was Zugänge betrifft. Und ich möchte von dir am Ende immer, und ich werde das auch machen, 2 Prozentzahlen haben. Einmal bei einem Abgang ist die erste Kategorie, wie schlimm, von 0 bis 100%, wobei 100% natürlich ist hier Vollkatastrophe und 0% ist es gar nicht schlimm, und wie realistisch findest du es, dass es passiert, auch von 0 bis 100, erklärt sich von selbst, 100% ist ja eigentlich, wie Remberg jetzt, Vertrag wurde unterschrieben. Und bei einem möglichen Zugang möchte ich von dir wissen, wie viel Bock hast du auf den Spieler? Und wie hältst du es für realistisch? Da wir das hier ja, kann man schon so sagen, als Hobby neben der Arbeit machen, hatten wir jetzt nicht Zeit, uns mit allen, glaube ich habe es mal mir runtergeschrieben, sind, glaube ich, fast 30 Namen, die irgendwo schon mal gehandelt wurden oder mal mit dem HSV in Verbindung gebracht werden, wenn man Zu- und Abgänge kombiniert. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, uns mit allen diesen Spielern zu beschäftigen. Deswegen haben wir eine gewisse Auswahl getroffen von so ein paar Spielern, über die wir jetzt sprechen wollen. Teilweise auch Sachen, die jetzt ganz frisch in dieser Woche hochkamen. Und werden das immer so über die nächsten Folgen, denke ich mal, so weiterführen, dass wir dann immer über ein paar neue sprechen. Und wir fangen an mit möglichen Abgängen. Und das sind natürlich 2 Namen und die überraschen jetzt, glaube ich, keinen, dass wir genau über die beiden sprechen werden. Das erste ist Ludovit Reis zum FC Brügge. Kurz die Fakten, die sich auch jetzt heute vor der Aufnahme, wir nehmen auf am Mittwochabend vor dem Deutschlandspiel, nochmal ein bisschen gedreht haben. Ludovit Reis hat wohl ganz klar gemacht, intern jetzt wohl auch nochmal, dass er gehen will. Der Verein wollte ihn gerne halten und verlängern und der FC Brügge bietet wohl 4,5 Millionen Euro für den Spieler. Ja, Bent, wie schlimm fändest du einen Reisabgang und für wie realistisch hältst du ihn nach dem, was vielleicht auch heute kam?
Also wie schlimm, ich würde sagen 65%. Und wie realistisch, ich würde sagen 100%. Also in dem Moment, in dem Spieler sagt, er will weg, ist, glaube ich, irgendwo dann auch eine gewisse Basis nicht mehr vorhanden. Also der HSV müsste ihn jetzt gegen seinen Willen halten und ich denke, dass Stefan Kuntz das nicht machen wird.
Bin ich sehr bei dir. Ich habe sogar tatsächlich deutlich höher das wie schlimm gesetzt in dem Fall. Ich bin nämlich bei 80%, weil ich fand, dass Ludovic Reis schon mit Miro Muheim zusammen mit der beste Spieler war, den wir hatten über die letzten Jahre. Muheim vielleicht nochmal ein Stück mehr. Also bei der Muheim-Welt würde ich wahrscheinlich sogar in die 90er gehen, wenn da jetzt Gerüchte aufkämen, dass der gehen will. Die 80 liegt aber auch daran, dass ich gerade noch keine Perspektive habe, wer da der qualitative Ersatz sein soll. Und sobald da vielleicht Namen kolportiert werden, bin ich vielleicht auch, das war bei Benisch letztes Jahr genauso, dass ich sehr im Tunnel war, traurig ehrlicherweise, als bekannt wurde, dass Benisch geht. Und dann aber es mir deutlich besser ging, als klar wurde, okay, wir holen Karabetz. Das war dann natürlich, dass der da nicht so gut funktioniert. Oder nicht so, wie man sich das erhofft hat. Das konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht wissen, aber da war ich auf jeden Fall ein bisschen mehr hyped, gebe ich ehrlich zu. Und realistisch, ich habe 95 hier aufgeschrieben tatsächlich, weil diese 5% sind, glaube ich, auch irgendwo meine emotionale Resthoffnung, dass der Verein sich vielleicht querstellt oder so, aber du hast eigentlich recht. Wenn ein Spieler weg will, dann ist es so. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach schnell weiter mit den ganzen Spielern und halten uns nicht lange auf, damit wir
Vielleicht
uns
darf ich
am.
noch kurz was zum Thema Reis sagen.
Na
Ich
klar.
glaube, dass viele bei ihm auch so ein bisschen unter dem Eindruck der letzten Saisonwochen stehen, in denen er zugegebenermaßen wirklich sehr gut war. Er hat dieses wichtige 1:0 in Darmstadt erzielt, per Kopf nach einer Ecke. Und er hat das vielleicht noch viel wichtigere 1:1 gegen Ulm, diesen schnellen Ausgleichstreffer erzielt. Und er ist auch wirklich als Anführer in den Spielen vorangegangen. Ich finde, wenn man auf seine gesamte Zeit beim HSV guckt, würde ich sagen, hat er nicht immer das abgerufen oder nicht immer das gebracht, was man sich von ihm erhofft hat. Er war auch lange verletzt. Aber ich glaube, dass er auch unter Steffen Baumgart eine Zeit als fitter Spieler nicht unbedingt gesetzt war. Und dass es ein Verlust ist, steht außer Frage. Aber ich glaube, dass wir auch jetzt schon im Kader Spieler haben, die ihn eventuell ersetzen können.
Spannende Frage. Werden wir, denke ich mal, noch mal intensiver besprechen, wenn es dann immer konkret wird, ehrlicherweise. Deswegen würde ich sagen, damit wir unserem Versprechen von der Halbzeit auch gerecht werden, rushen wir jetzt ein bisschen durch, was aber auch gar nicht so schlimm ist. Nämlich der nächste Name, auch keine Überraschung, ist Davy Selke, der ablösefrei den Verein verlassen könnte. Es gibt Interesse aus England, aus Saudi-Arabien. Es gab Union-Interesse, wurde bekundet wohl, und auch RB-Interesse. Und da war Selke ja auch schon mal. Die Fakten ganz kurz: Verein und Spieler kommen nicht weiter. Es geht wohl sowohl um Laufzeit als auch Geld, wo die beiden auseinanderliegen. Es soll diese Woche ein letztes Gespräch geben und da geht's aber, es wird wohl kein verbessertes Angebot vom HSV mehr geben, nach allem, was man hört. Also es kann sogar schon sein, also die Folge werden wir wahrscheinlich einplanen zu Donnerstagvormittag. Ich gehe nicht davon aus, dass er heute Abend weggeht, aber es kann gut sein, dass er in den nächsten Tagen weg ist, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Aber würde mich interessieren, auch Bent, wie schlimm findest du einen Davy Selke-Abgang und für wie realistisch hältst du es?
Ja, wie schwer wird der Abgang wiegen? Ich würde sagen 80%. Und wie wahrscheinlich halte ich das? Ich sag mal 50%.
Okay, dann ich habe, wie schlimm bin ich ähnlich in deinem Bereich ungefähr? Ich habe 75%. Also ich fände schon, dass er fehlen würde. Zu 100% haben wir natürlich noch einen Robert Glatzel, ehrlicherweise, den wir jetzt auch nicht schlecht reden dürfen, nur weil er jetzt diese Saison nicht die große Rolle gespielt hat. Und realistisch, ich habe einfach das Gefühl, dass der Spieler nicht bleiben wird. Deswegen habe ich hier eine 85% stehen. Ehrlicherweise, ich glaube, er wird gehen. Dann kommen wir zu der Seite, die ein bisschen mehr Spaß macht zu besprechen, nämlich mögliche Zugänge. Der erste Name ist ein Name, der diese Woche gedroppt ist, den ich auch in der letzten Woche, weil ich mit einem Kumpel, der Braunschweiger war oder in Braunschweig lebt, so rum ist es richtig, im Stadion war, weil der spontan an Karten gekommen ist bei der Relegation. Und das ist Ryan Philipp von Eintracht Braunschweig, ein anderer Spieler, Stürmertyp, aber passt eher in das Profil, was auch diskutiert wurde, was geholt werden soll, nämlich eher ein mobiler Stürmer. Der Wechsel zu Mainz 05 für ungefähr 2,5 Millionen Euro ist wohl geplatzt. Der HSV ist einer der Kandidaten. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Es ist jetzt nicht so, dass wir das Rennen machen. Es gibt super, gefühlt die halbe Bundesliga möchte Rajan Philipp haben. Und wir sind einer der Kandidaten, der gehandelt wird. Genau, Ben, die Frage, wie viel Bock und für wie viel, sehr, wie realistisch hältst du Rajan Philipp?
Also zur ersten Frage, 85% würde ich schon sagen. Ich finde, das ist ein sehr unorthodoxer und besonderer Spieler, den ich gerne beim HSV sehen würde. Wie wahrscheinlich halte ich das? Ich halte es eigentlich für sehr unwahrscheinlich. Ich würde sagen, 20% unter den Mitbewerbern ist unter anderem Werder Bremen. Ich glaube, dass Philipp in einem System von Horst Steffen richtig gut funktionieren würde. Und gerade wenn man sich die anderen Konkurrenten anguckt, da müssten dann Herr Kunz und Herr Costa schon sehr gute Arbeit leisten, um ihn nach Hamburg zu holen. Ich würde ihn sehr gerne im HSV-Trikot sehen. Ich halte es für unwahrscheinlich.
Ja, gehe ich ähnlich mit. Ich habe bei Bock 75%, bei realistisch 30%. Ehrlicherweise. Ähnliche Argumentation, wie du sagst. Dann, der nächste Name ist Semih Şahin von Elversberg, hat da eine gute Saison unter, du hast ihn eben angesprochen, Horst Steffen gespielt, ist aber einer der vielen Kandidaten beim SV Elversberg, der jetzt nach der gescheiterten Relegation wohl den Schritt in die Bundesliga suchen möchte und wird als möglicher Kandidat für eine eventuelle Reisnachfolge gehandelt. Wie viel Bock hast du auf Şahin und für wie realistisch hältst du es?
Kann da also zur ersten Frage 50% sagen. Realistisch würde ich auch eher sagen 50%. Ich hatte nach dem geplatzten Aufstieg von Elversberg so ein bisschen den Eindruck, dass in der Gerüchteküche erstmal ganz wild Namen reingeworfen wurden, welche Elversberger Spieler jetzt bei welchen Bundesliga-Vereinen gut funktionieren könnten. Ich weiß nicht, wie konkret die Geschichte jetzt ist zwischen dem HSV und Şahin. Genau. Ist auch ein spannender Spieler, ist sicherlich eher der Reißersatz, als das jetzt ein Rambo wäre. Und ja, wie ernst es dann ist, wird werden die nächsten Tage zeigen.
Ja, gehe ich ähnlich mit. Ich habe Bock 55% aufgeschrieben, weil ich auch vielleicht auch zu wenig über ihn weiß, ehrlicherweise. Und realistisch habe ich 40% aufgeschrieben. Einfach weil auch da noch gar nicht so konkrete Gerüchte da sind. Es war eher so ein, der HSV soll ein Interesse haben. Und man hat aber noch gar nicht gehört, wie das zum Beispiel bei Şahin ist, ob der Bock auf den HSV hätte, ehrlicherweise. So, und auch da hat man noch nichts, da hat man wiederum nichts gelesen. Bei Rajan Philipp haben wir ja sehr gut gelesen, welche Mitbewerber gibt es. Und da fast gar nicht. Der dritte Name hat in der Relegation mit 4 Torbeteiligungen auf sich aufmerksam gemacht, ist rechter Flügel Leo Sienza von Heidenheim. Interesse soll da sein. Heidenheim will 3 bis 4 Millionen. In Kontakt gab es wohl nicht. Bisher, Bent, wie viel Bock hast du auf Leo Sienza? Während hier bei meiner Freundin gerade das Telefon klingelt.
Ja, also mich hat das irgendwie nicht so gepackt, muss ich sagen. 30%. Klar, dieses Tor gegen Elversberg, das war ein absoluter Boss-Move, der, glaube ich, auch allen nochmal gezeigt hat, wie brutal die Relegation sein kann, als ob wir das vom HSV nicht selbst wüssten. Wie wahrscheinlich es ist, das ist ja ein Spieler, der auch schon vor der Relegation mit dem HSV in Verbindung gebracht wurde. Entweder hatte da jemand sehr gute Quellen oder da hält sich ein sehr wildes Gerücht jetzt noch die ganze Zeit. Ich würde sagen 40%.
Ja, erstmal entschuldige ich mich dafür, dass man das jetzt hier wahrscheinlich gehört hat, das Klingeln. Aber das ist so bei einem One-Taker-Podcast, da läuft auch mal was schief. Ich hoffe, ihr konntet Ben trotzdem verstehen. Ich werde zusehen, dass man ihn da gut hören kann auf der Spur oder wenn es mir gelingt. Ja, Bock hätte ich schon auf Sienza, sage ich dir ehrlich, wie es ist. Also, ich habe hier eine 85 stehen. Ich würde ihn sofort nehmen als rechten Flügel, ja, als warum. Gegenstück zu Dompe. Naja, aber ich finde einfach, das ist ein unfassbar technischer Spieler. Das ist ein Spieler, der einen guten Drang zum Tor hat, der ähnlich wie Dompe ein sehr inverser Spieler ist. Du könntest dann halt mit 2 inversen Spielern spielen. Und der bringt auch ein gewisses Tempo mit und hat bei einer Mannschaft gespielt, die auch eher auf Konter setzt. Ehrlicherweise.
Das stimmt, aber also nehmen wir mal Emir Sahidi. Was hat Leo Sienza, was Emir Sahidi nicht hat?
Vielleicht das Glück im Abschluss, wenn ich ehrlich bin. Ja, also das hat man ja bei Emir Sahidi so ein bisschen vermissen lassen. Und Ich würde ihn nicht für 4 Millionen holen, aber wenn du ihn für 2,5 bis 3 kriegst, würde ich ihn vielleicht holen. Für wie realistisch halte ich es? Kurz vorm, dadurch, dass es noch kein verbrieftes, keine verbrieften Verhandlungen gibt, würde ich erstmal jetzt mit 40% gehen. Ehrlicherweise. Es soll ja ein Interesse geben. Es gab dann auch vom Abendblatt diesen ominösen Artikel, dass er irgendwelchen HSV-Spielern folgt. Wo
Stimmt,
ich
habe ich auch gesehen.
mir aber denke, naja, die werden sich ja auch so kennen. Nicht nur vielleicht. Oder werden mal. Haben vielleicht einen gemeinsamen Kumpel im Fußballbusiness oder sind beim selben Berater. Das müsste man, finde ich, viel tiefgründiger untersuchen. Das heißt nicht zwingend, dass er jetzt zum HSV wechselt, ehrlicherweise. Deswegen 40%. Der letzte Name für heute ist Innenverteidiger. Und jetzt werden natürlich alle HSVer so ein bisschen, ja, in Nostalgie vielleicht auch ein bisschen schwelgen oder das Herz wird aufgehen. Luka Vuškovic, der Bruder von Mario Vuškovic, Free Mario an der Stelle bitte ganz kurz, ist ein Kandidat beim HSV wohl, soll wohl laut den Gerüchten Bock auf uns haben, vor allem weil er ja mit seinem Bruder beim Aufstiegsspiel dabei war, und soll wohl bei den Spurs hinterlegt haben, wenn er verliehen werden soll nochmal, dann würde er gerne zu uns. So, man hat aber noch nichts von den Spurs gehört, bevor du deine Prozentzahl sagst, Ben, ob die ihn nochmal verleihen wollen oder nicht. Und jetzt darfst du gerne sagen, wie viel Bock hast du auf Luka Vuškovic und für wie realistisch hältst du es?
Ja, wie viel Bock? 100%, Tim.
Hm.
100%.
Ja.
Ich glaube, dass viele HSV-Fans da mitgehen würden. Der Junge könnte, glaube ich, was auslösen, was das ist. Ich weiß nicht, ob es das schon mal so gegeben hat. Nein, das hat es so noch nie gegeben, auch mit dieser Vorgeschichte nicht. Wie wahrscheinlich halte ich das? 10%. Der Junge soll laut Transfermarkt einen Marktwert von 12 Millionen momentan haben, würde sofort zum teuersten Spieler im Kader aufsteigen. Aber manchmal gibt es solche Geschichten, ne? Ich glaube, das ist von sportlich ist es super unwahrscheinlich. Vielleicht spielt da irgendwie dann auch bei ihm das Emotionale eine größere Rolle. Ich glaube, dann hätte da so eine Chance.
Ja. Ich habe ähnliche Zahlen wie du. Ich habe bei realistisch bin ich vielleicht ein bisschen höher als du. Ich habe Bock, habe ich 96% aufgeschrieben. Liebe Grüße an unsere Freunde in Hannover an der Stelle. Und für wie realistisch halte ich es? Ich habe 25% aufgeschrieben, aber ein Sternchen dran gemacht, eine Leihe, nicht ein Kauf.
Ja,
Den
klar, wir
kaufen.
reden nur über eine Laie. Ja, das hätten wir vielleicht vorher sagen sollen.
Ja, voll. Kaufen wird der absolut außerhalb unserer Reichweite sein. Dafür müssten wir, glaube ich, Europapokal spielen, um uns den leisten zu können. Sowohl das Gehalt als auch die Ablösesumme. Ich hätte auf eine Laie schon Bock. Warum ich nicht 100% gemacht habe, weil es halt eine Laie wäre, ne? Weil es halt keine Dauerlösung wäre. Und man erstmal die Leihmodalitäten abwarten muss, finde ich, ich persönlich. Ich verstehe, dass du 100% sagst. Finde ich voll geil auch, dass du da auch so emotional da involviert bist. Was das Bocksein betrifft auf den Spieler. Aber ich habe einfach Bedenken, wenn es eine Laie ist, ehrlicherweise, weil ich finde, wir haben seit Jahren es nicht hingekriegt, konstant gute Innenverteidiger zu etablieren. Und jetzt nur mit Leihspielern zu arbeiten, das wäre mir ein bisschen mau, weil da hätte ich Schiss, dass das Kartenhaus im verflixten zweiten Jahr ein bisschen auseinanderbrechen könnte,
Ja,
wenn
ich
wir uns
meine,
halten.
Dennis Hatzigadunisch ist ja auch noch so eine Personalie, die nicht so ganz klar ist. Also ich sehe ihn in der nächsten Saison eher bei uns als woanders. So die Innenverteidigung, Luka Vuskovic und Hatzigadunisch, ich glaube, das hätte schon Format. Aber du hast natürlich recht. Seit Mario Vuskovic nicht mehr zur Verfügung steht, läuft in der Innenverteidigung immer mal wieder was schief. Und mit den Leihspielern hatten wir Hatzigadunisch ausgenommen, bisher ja eigentlich auch nicht so richtig Glück.
Ja, voll. Genau, hat sich Kadunic auch ein Name, der wahrscheinlich in den nächsten Wochen uns hier beschäftigen wird. Damit würde ich sagen, Ben, sind wir am Ende der ersten Folge. Es war natürlich noch nicht alles perfekt. Wir hatten hier die kurze Telefonpanne, aber wir sind sehr froh, dass dieses Projekt jetzt anläuft. Lasst uns gerne euer Feedback da. Ich werde in den Kommentaren Möglichkeiten euch hinterlassen, wie ihr uns erreichen könnt. Ich denke, ich spiele auch mit dem Gedanken, einen eigenen Insta-Account dafür aufzumachen, auf dem ihr uns erreichen könnt. Wir freuen uns über jedes Feedback, über eure Meinungen. Wir sind ja immer diskussionsfreudig, was den HSV betrifft, weil für uns ist es einfach der geilste Club auf der Welt und wenn wir das mit Leuten teilen können, dann umso besser. Genau. Und lasst gerne eine Bewertung da und hört gern wieder rein, wenn es euch gefallen hat. Und erzählt auch weiter. Gerade jetzt am Anfang sind wir über jede Weiterempfehlung ganz, ganz doll dankbar. Und ich würde sagen, nächste Woche melden wir uns zurück und dann hoffentlich ohne Telefon klingeln. Hast du noch was, Ben, was du zum Schluss loswerden möchtest?
Das waren wunderschöne Schlussworte.
Jawohl, dann würde ich sagen, das war eine Halbzeit mit dem HSV. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.